Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute nun also die vierte und letzte Predigt unserer Predigtreihe zur Impulspost der EKHN mit diesem Bierdeckel. Wir haben noch ein paar übrig, also Sie dürfen gerne noch am Ausgang welche mitnehmen. Und da heißt es heute zum Abschluss der dritte Punkt: Liebe die anderen, oder mit einem Wort gesagt, heute geht es um die Nächstenliebe. Ich muss gestehen, dass ich mich am Anfang damit ein bisschen schwer getan habe, weil ich das Gefühl hatte, dass uns die Nächstenliebe von diesen drei Liebesrichtungen am leichtesten fällt. Aber ob das wirklich stimmt? Vielleicht nicht ganz. Unsere Realität sieht, glaube ich, nämlich ganz anders aus als das Doppelgebot der Liebe. Kannst du es nochmal zeigen? Also die EKHN hat das in diese drei Sätze aufgeteilt: Liebe Gott, liebe dich selbst, liebe die anderen. Und ich glaube, dass wir die Reihenfolge in unserem Alltag gerne verdrehen. Dann sieht das so aus: Liebe die anderen, das stellen wir an erste Stelle, denn wenn wir die anderen lieben, dann hat man zumindest die Chance, von den anderen und vor allen Dingen auch von Gott dafür geliebt zu werden. Und wenn Gott uns liebt und die anderen uns lieben, dann können wir auch uns selber lieben und annehmen. Das ist zumindest das, was ich immer wieder bei mir selber feststelle oder auch im Miteinander. Ich habe überlegt, womit man die Nächstenliebe vergleichen kann. Und da kam mir das Bild mit dem Kaugummi. Wisst ihr, es gibt Kaugummis, die nimmst du in den Mund, die schmecken gut, die machen die Mundflora frisch, die lassen sich angenehm kauen und halten eine Weile an. Aber es gibt auch Kaugummis, die nimmst du in den Mund, die sind steinhart und dann musst du dich richtig durchbeißen. Das macht auch keinen Spaß. Genuss sieht anders aus. Und ich glaube, mit der Nächstenliebe verhält es sich ähnlich. Manchmal, da geht sie uns leicht und locker von der Hand und erfüllt uns mit Freude. Und manchmal liegen da echte Brocken auf unserem Weg, die steinhart sind, an denen wir uns die Zähne ausbeißen. Daran arbeiten wir uns ab. Das ist unsere Wirklichkeit, dass wir uns oft, ja, ich würde sagen, verausgaben aus Nächstenliebe, dass wir uns engagieren, dass wir Zeit schenken, dass wir Geld geben, zuhören, weiterhelfen, Kraft investieren und dabei oftmals bis an den Rand unserer Belastbarkeit gehen. Sprich, wir kauen den Kaugummi, solange es geht, weil wir doch als gute Menschen gelten wollen. Darum heißt es nämlich auch unterhalb dieses dritten Satzes hier in Klammern: Koste es, was es wolle, Fragezeichen. So fühlt es sich nämlich manchmal an. Nächstenliebe, koste es, was es wolle, auch wenn ich selbst dabei draufgehe. Oft genug setzen wir uns selbst unter Druck, gute Christen zu sein. Und was würde man schneller sehen als die Nächstenliebe, die wir üben? Nach außen können wir gut zeigen, dass wir gute Christen sind, weil wir nämlich von der durch uns gelebten und für alle sichtbaren Nächstenliebe, weil wir uns davon erhoffen, von anderen im Gegenzug dann auch geliebt und gebraucht zu werden, dass wir Anerkennung bekommen. Wenn uns schon so vieles nicht gelingt in unserem Leben, so wollen wir doch wenigstens gut sein, im Sinne von Goethes Zitat: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Nächstenliebe ist also etwas, was von diesen drei Liebesrichtungen, Gott, zu mir selbst und zum Nächsten, uns am, im wahrsten Sinne des Wortes, Allernächsten ist und von vielen Menschen praktiziert wird. Selbst Menschen, die nicht kirchlich oder religiös sozialisiert sind, würden sagen, Nächstenliebe ist ein Kennzeichen des Christentums. Und damit haben sie ja auch nicht Unrecht, denn Jesus hat selbst zu seinen Jüngern gesagt, und das gilt dann natürlich auch für uns: Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn ich in Familien komme, deren Kinder getauft werden sollen, heute sind es 4 Kinder im Anschluss, da frage ich oft im Gespräch, wie denn die eigene christliche Erziehung der Eltern aussah und was man überhaupt mit christlicher Erziehung verbindet. Und da höre ich immer wieder das Wort Nächstenliebe. Da kann ich wirklich drauf warten. Nächstenliebe und 10 Gebote. Das ist so das, was bei den Menschen tief verwurzelt ist. Und das stimmt ja auch. Ist Nächstenliebe nicht etwas, was unser Menschenbild, also das christliche Menschenbild, von dem anderer Religionen unterscheidet? Sicherlich ist es so, dass im Judentum, die ja das Alte Testament, die Tora, als ihr heiliges Buch haben, dass dort Gott auch immer wieder die Juden darauf hinweist, sich um die Witwen zu kümmern, die Waisen und die Fremdlinge. Das ist so eine Wortgruppe, die finden wir häufig im Alten Testament. Und dass überhaupt der sozial Schwache auch im Judentum zu seinem Recht kommen soll. Das ist also nichts Neues. Aber es gibt auch viele Gesetze im Alten Testament, zum Beispiel die Blutrache, Auge um Auge, Zahn um Zahn, die so rein gar nichts mit Nächstenliebe zu tun haben. Ähnlich verhält es sich mit dem Islam. Gilt einerseits das Almosengeben als eine der 5 zu erfüllenden Säulen der Muslime, da könnte man ja sagen, das ist ein Zeichen von Nächstenliebe, so heißt es an anderen Stellen im Koran, dass Andersgläubige oder Ungläubige verfolgt und ja notfalls sogar getötet werden müssen. Auch das hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Und wenn ein buddhistischer Mensch sich permanent dem eigenen Frieden zuwendet und von einem Pfad zum nächsten wandert, um irgendwann im Nirvana zu enden, dann hat die Nächstenliebe, der Blick zum Nächsten, da wenig Raum. Da geht es sozusagen um die eigene Erlösung. Das, was das Christentum für manche Länder so gefährlich macht, ist die Nächstenliebe. Weil die Nächstenliebe, wenn sie von Gottes Liebe inspiriert und in seinem Sinne gelebt wird, eine ganze Gesellschaft umkrempeln kann. Und genau davor haben die Mächtigen dieser Welt Angst. Ich habe das erlebt und wir erleben das auch heute noch in kommunistischen Ländern. Die Kommunisten sahen und sehen eben immer noch in dem Christentum, in der Macht der Liebe, eine Gefahr, eine Gegenmacht zu ihrer einseitigen Ideologie. Karl Marx hat ja gesagt, Religion ein Opium für das Volk, das den Verstand der Menschen vernebelt. Und die Kapitalisten, die sind ein bisschen cleverer. Die machen sich diese Idee der Nächstenliebe zunutze, denn sie rechnen damit, dass es immer ein paar wenige gibt, die sich um die Verlierer kümmern bei allem wirtschaftlichen Wettbewerb. Das verschafft den Kapitalisten ein ruhiges Gewissen. Sie können ihren Wettbewerb ruhig austragen, ohne Rücksicht auf Verluste, denn um die Verlierer, sagen wir mal alleinerziehende Mütter oder Väter, Hartz-IV-Empfänger, Arbeitslose, Migranten, die Liste ließe sich lange fortsetzen, um die Verlierer kümmern sich immer noch andere. Es gibt heute auch genügend Möglichkeiten, Nächstenliebe zu leben, heute sogar noch mehr Möglichkeiten als früher. Die fortgeschrittene Technik, das Internet, unsere Smartphones, die uns immer und zu jeder Zeit mit der ganzen Welt vernetzen, die verführen uns dazu, dass wir uns mit der Not in der Welt beschäftigen und dort unsere Kraft investieren, aber dass wir dann manchmal keine Kraft mehr haben für unsere Familien, für unsere Nachbarn vor Ort. Wir haben vorhin die Schriftlesung gehört, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der Samariter von damals hätte wahrscheinlich auch nicht erst in seinem Smartphone gegoogelt, wo gerade die Not am größten ist in der Welt, um dort auszuhelfen. Es hat auch zu seiner Zeit sicherlich noch viele andere Menschen gegeben, die Hilfe nötig gehabt hätten, aber er hat sich auf den konzentriert, der auf seinem Weg lag, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt nicht, dass wir uns nicht weltweit engagieren dürfen. Das tun viele von uns und das tun wir sogar als Gemeinde. Das ist auch richtig so. Jesus hat uns ja den Befehl gegeben, in die ganze Welt hinauszugehen. Aber ich möchte uns bewusst machen, dass die Nächstenliebe vor Ort genauso wichtig ist und dass sie immer Hand in Hand gehen muss mit der Nächstenliebe weltweit. Nur oft ist es so, dass die Nächstenliebe vor Ort viel schwieriger ist, weil sie mehr von mir fordert, weil sie mir näher ist, weil sie mich eher gewahr werden lässt, wo ich mit mir selbst oder mit Gott oder eben auch mit meinem Nächsten nicht im Reinen bin. Und die Nächstenliebe vor Ort hat auch ihre Tücken, denn sie verführt uns dazu, dass wir uns eben verausgaben, weil es uns am Ende um unser Ansehen geht. Dass wir, vielleicht hat der eine oder andere das auch schon mal gemerkt, dass man sich viel Zeit für andere nimmt, viel, viel mehr Zeit, als man eigentlich Zeit hat oder Kraft hat. Und dass man es am Ende vielleicht doch nur um seiner selbst willen getan hat, weil man sich und Gott und den anderen beweisen wollte, dass man doch irgendwie nutzvoll ist in dieser Welt, dass man doch ein liebenswerter und eben guter Mensch ist, dass das eigene Leben Sinn macht. Ich frage euch und ich frage mich, wer von uns würde es aushalten und könnte Gott und sich selbst lieben, wenn er keine Aufgabe hätte, wenn er nicht irgendwo gebraucht würde? Das halten wir mal aus, zum Beispiel im Urlaub, das ist schön, aber dann muss es wieder weitergehen. Dann müssen wir wieder etwas tun. Nächstenliebe heißt dann nämlich ganz schnell für uns, dass wir uns unersetzlich und unentbehrlich machen und dass ohne uns dann nichts mehr läuft. Aber auch das ist ein interessanter Aspekt im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dass er sich um die Not des anderen gekümmert hat, aber er hat diesen Menschen darüber hinaus nicht abhängig von sich selbst gemacht. Das heißt, bei allem, was ich tue, muss ich immer bedenken, dass ich ersetzbar bin, dass es Gottes Werk ist, die Nächstenliebe, und nicht mein eigenes Werk. Das mag im ersten Augenblick schwer sein zu fassen, denn wir wollen ja gebraucht werden. Wir wollen gar nicht ersetzbar sein. Wir wollen ja, dass unser Leben einen Wert hat, einen Sinn macht. Und das hat es auch bei Gott. Aber wir dürfen uns nicht so abhängig machen von anderen Menschen, dass wir eben unersetzlich werden. Übrigens steht ja auf dem Bierdeckel gar nicht "Liebe deinen Nächsten", so wie es in dem Doppelgebot der Liebe heißt, sondern da steht "Liebe die anderen". Ich habe mich gefragt, warum unsere Landeskirche das so umformuliert hat. Die anderen, da klingt ja schon das Fremde, das Kritische, das Nervende und vielleicht manchmal auch Unausstehliche mit. Die anderen, da ist schon so eine Distanz drin. Aber genau das hat Jesus mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter ja enttarnt, dass der andere, der mir vielleicht fremd ist und fern, wegen seiner anderen Art zu leben, zu sprechen, zu glauben, dass genau dieser andere mein Nächster ist. Mein Nächster, das ist der Superlativ von nah. Nah, näher, am Nächsten. Der andere, auf den ich eventuell mit dem Finger zeige, der ist der mir am Nächsten Stehende, deshalb zeigen die drei Finger, die anderen drei Finger auch auf mich selbst. Der andere, auf den ich mit dem Finger zeige, ist mir nah, näher, am Nächsten. Nur ist mir das nicht immer bewusst. Der andere ist der, an dem ich barmherzig handeln darf. So wie der barmherzige Samariter an dem überfallenen Menschen barmherzig gehandelt hat. Das heißt, Barmherzigkeit ist das Kennzeichen der Nächstenliebe, weil sie weiß, dass der andere genauso auf Liebe, Achtung, Wertschätzung, Vergebung, Freundschaft, Geborgenheit angewiesen ist, wie ich selbst auch. Ihr kennt auch die goldene Regel, hätte man auch gut zu einer Impulspost machen können. So wie du willst, dass andere dich behandeln, so behandle sie auch. Oder negativ ausgedrückt, so wie du nicht willst, dass andere dich behandeln, so behandle sie auch nicht. Das Interessante an dem Gleichnis ist, dass Jesus von einem jüdischen Schriftgelehrten gefragt wird. Und wir dürfen annehmen, dass weitere Juden dabei standen. Es war ja die Gesellschaft, in der Jesus gelebt hat, und er selber war ja auch ein Jude. Dass Jesus ausgerechnet einen Samariter, den Juden, als Vorbild hinstellt für praktizierte Nächstenliebe, muss in den Ohren der Zuhörer ein Affront gewesen sein. Die Samariter waren ja bei den Juden nicht gerade sehr hoch angesehen, zum Beispiel, weil sie mit Nachbarvölkern Mischehen eingegangen waren. Man zeigte genau mit dem Finger auf sie und verurteilte sie. Man kann sagen, die Samariter entsprachen einem Feindbild der Juden. Und jetzt sagt Jesus diesen Zuhörern und auch dem Frager: Dieser Samariter hat barmherzig an dem überfallenen Menschen gehandelt und ist diesem somit zum Nächsten geworden. Geh hin und handle genauso. Das ist ein starkes Stück, das ist revolutionär. Nicht nur, dass Jesus Barmherzigkeit von den Juden einfordert als Zeichen der Nächstenliebe, sondern er gibt ihnen sogar einen Feind als Vorbild. Damit leuchtet Jesus wie mit einem Röntgenstrahl in die Herzen der Zuhörer und vor allen Dingen in das Herz des Fragers. Vielleicht erinnert ihr euch noch, als die Schriftlesung vorgelesen wurde, da steht am Anfang: Ein Schriftgelehrter fragte Jesus, Scheinheilig steht in einer Übersetzung. Ich glaube, Corinna hat vorgelesen, er fragte ihn, um ihm eine Falle zu stellen. Also er hat gar nicht die Absicht herauszufinden, wer ist denn nun mein Nächster, sondern er will ihm eine Falle stellen, er will ihn provozieren, er will hören, na, weißt du auch hierauf eine Antwort, bist du wirklich so klug, wie du tust, hast du wirklich die Vollmacht? Dem geht es gar nicht darum zu wissen, wer sein Nächster ist. Und genau das entlarvt Jesus mit diesem Gleichnis. Er leuchtet in sein Herz und auch in die Herzen der Zuhörer und zeigt ihm seine eigene Hartherzigkeit, die fehlende Barmherzigkeit. Und ich frage mich, wie sähe das aus, wenn Jesus uns heute ein Gleichnis erzählen würde und da wäre ein Feindbild, das wir vielleicht in uns tragen, das Vorbild. Mal angenommen, wir täten uns schwer mit den Flüchtlingen und Fremdlingen und Jesus würde sagen, hier ist ein Flüchtling, der hat alles verlassen, sein Heimatland, seine Familie, sein Hab und Gut und er hat nur noch eine Tasche voll mit Dingen, aber diese Dinge hat er geteilt mit einem anderen Flüchtling oder mit einem Deutschen. Geh hin, teile dein Eigentum genauso mit anderen. Vielleicht würden wir uns schwer tun. Die Nächstenliebe, die aus der Liebe Gottes entspringt, die ist so gefährlich und mächtig, weil sie die Gesetze des Menschen auf den Kopf stellt. Sie war auch damals schon zu Jesu Zeit gefährlich, weil sie auch damals schon die Welt, vor allen Dingen die Welt der Juden, auf den Kopf gestellt hat. Eben weil sie vor dem Feind nicht Halt gemacht hat. Bei den Juden gab es schon dieses Feinddenken und wenn wir das Alte Testament lesen, finden wir das an verschiedenen Stellen. Die Nächstenliebe hebt aber das Feindesdenken des Alten Testamentes auf. Das ist das Revolutionäre an der Nächstenliebe. Das ist der neue Bund, den Gott mit den Menschen macht. Dass Gott durch Jesus die Welt, und mit der Welt sind alle Menschen gemeint, mit sich selbst versöhnt hat. Das ist das Revolutionäre an der Nächstenliebe, so wie Jesus als Gottes Sohn sie gelebt und gepredigt hat und wie sie im Kreuz auf Golgatha ihren Höhepunkt gefunden hat. Darum ist Nächstenliebe nicht nur Barmherzigkeit, sondern Versöhnung. Versöhnung mit den anderen, aber vor allen Dingen auch mit mir selbst. Ursprünglich heißt das Gebot ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus hat die Sätze ja gar nicht so auseinanderklamüsert, wie unsere Landeskirche das getan hat. So genau steht es ja nicht in der Bibel. Da steht ja gar nicht als zweites, liebe dich selbst, sondern da steht als zweites, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein Satz. Das kann man gar nicht so richtig voneinander trennen. Denn wenn ich mich selbst nicht lieben kann, kann ich ja auch meinen Nächsten nicht lieben. Das ist eigentlich ganz logisch, denn wenn ich mich selbst nicht lieben kann, aus welcher Quelle will ich denn dann die Liebe nehmen, die ich für den Nächsten habe? Das ist logisch und trotzdem handeln wir ganz oft anders. Wir lieben den Nächsten, aber lehnen doch ganz oft uns selbst ab und zweifeln ein bisschen an der Liebe Gottes, daran, dass wir wirklich so geliebt sind, wie wir sind, gerade dann, wenn wir Fehler gemacht haben. Aber zu lieben oder sich zu opfern für andere, wenn man keine Liebe hat, das geht gar nicht. Da brauchen Sie nur das 13. Kapitel im 1. Korintherbrief zu lesen. Die ersten 4 Verse, wo Paulus geschrieben hat, wenn ich mein ganzes Hab und Gut hingeben würde, aber ich würde es nicht aus Liebe heraus tun, dann wäre es nichts nütze. Dann wäre ich ein dröhnender Gong. Das wäre kein guter, wohlklingender Ton. Da würde was schepp klingen. Wenn ich christlich handeln würde, aber es wäre gar nicht erfüllt von der Liebe Gottes. Das geht also gar nicht. Wir können gar nicht unseren Nächsten lieben, wenn wir für uns selber keine Liebe haben. Wenn ich meinen Nächsten liebe, dann liebe ich auch mich selbst, weil ich dann nämlich Gottes Liebe in mir habe. Das wäre ja Quatsch, wenn ich die Liebe Gottes, die ich in mir habe, nur anderen gebe, aber mir selber nicht. Wenn ich nur andere liebe und mich gleichzeitig selber ablehne, dann ist vielleicht meine sogenannte Nächstenliebe nur ein frommes Alibi, damit ich mich selbst lieben und annehmen kann, so wie ich es ganz am Anfang gesagt hatte. Dann wird die Nächstenliebe zur Bedingung dafür, dass ich mich lieben kann. Aber so hat es Gott nicht gemeint. dann können wir es nicht mehr Nächstenliebe nennen. Dann können wir sagen, das ist soziales Engagement, das ist vielleicht ein Hobby oder ein Zeichen für gesundes Gerechtigkeitsempfinden. Das ist auch alles nicht schlecht. Aber Gott hat gesagt, Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da geht es nicht um ein Hobby, da geht es auch nicht um ein Gerechtigkeitsempfinden. Es geht um eine Lebenseinstellung. Es geht darum, aus welcher Quelle du schöpfst jeden Tag. Denn wenn ich Gottes Liebe in mir habe, wenn ich darauf vertraue, dass Gott für mich sorgt und dass ich deshalb nicht zu kurz komme, wenn ich glaube und vertraue, dass mein Ansehen geschätzt wird, dass mir mein Besitz genügt, dass meine Beziehungen gesichert sind, nicht weil ich dem hinterherjagen muss, sondern weil ich darauf vertraue, dass Gott sich darum kümmert, dann kann ich aus dieser Fülle des Vertrauens heraus und der Liebe heraus meinen Nächsten lieben. Aber diese Fülle, die wir haben sie, die machen wir uns nicht immer bewusst. Leider verfallen auch wir Christen immer wieder der Lüge, dass wir uns noch mehr um uns selbst kümmern müssen. Und dieser Druck, dass ich selber zu kurz komme, der wird gefüttert von der Angst, zu kurz zu kommen. Ich glaube, jeder von uns gerät immer mal wieder in diese Falle, dass wir uns antreiben lassen, nicht vom Heiligen Geist, so wie die Kinder Gottes sich antreiben lassen sollen, sondern dass wir uns manchmal antreiben lassen, von unserer Angst zu kurz zu kommen. Und wenn mir das bewusst wird, dann bitte ich Gott, dass er mich von diesem Druck, von dieser Angst befreit und dass er wieder das Vertrauen in mir vollkommen macht, dass er sich um mich kümmert, um alle meine Bedürfnisse. Und ich spüre das, wenn ich dann dieses Vertrauen in mir habe, kann ich ganz anders mit meinen Mitmenschen umgehen, mit meiner Zeit, mit meiner Kraft. Darum ist der Weg zur Erfüllung dieses Liebesgebotes, und da nehme ich jetzt mal das ganze Liebesgebot, also liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, der Weg dorthin ist die tägliche, sogenannte stille Zeit, wo ich jeden Tag aufs Neue mein Herz vor Gott reinige und mit seinem Geist füllen lasse. So eine Art frischer Kaugummi. Wo ich mir jeden Morgen neu meiner eigenen Heilsgewissheit bewusst werde. Wo ich Gott dafür loben und ihm danken kann und auf diese Weise mit mir selbst und mit den Nächsten, mit meinem Ehemann, mit meinen Kindern in Frieden lebe. Und wo ich dann auch wirklich Kraft und Zeit und Liebe habe, mich um die Menschen zu kümmern, die mir an diesem Tag begegnen. Und dann kann ich auch viel leichter und schneller entscheiden, wem kann ich denn heute zum Nächsten werden? Wem kann ich helfen? Für wen habe ich Kraft? Was sind meine Ressourcen heute? Aber vielleicht wird mir in der morgendlichen Selbstreflexion auch bewusst, wo ich aktiv Frieden suchen muss, weil eine Beziehung noch belastet ist. Denn auch das steht in der Bibel im Matthäusevangelium Kapitel 5. Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst, das tun wir ja nicht, aber wenn wir im Gebet zu Gott gehen und ihm unseren Dank und Lob bringen, wenn uns dann in den Sinn kommt, dass unser Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe, sprich, hör auf, Gott zu loben und zu preisen und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. So wichtig ist Gott die Nächstenliebe, die Versöhnung mit meinem Mitmenschen. Das ist schwer. Frieden mit mir selbst und mit Gott finden wir also erst, wenn wir auch Frieden mit unserem Nächsten haben. Im ersten Brief des Johannes steht, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Im nächsten Satz steht dann, Gott, den du nicht siehst, den liebst du, aber deinen Bruder, den du siehst, den liebst du nicht. Das geht gar nicht. Das passt nicht zusammen. Manchmal ist es einfacher, einem Fremden zu helfen, als zu Hause für Frau und Kinder zu sorgen. Manchmal ist es auch einfacher, einem Fremden zu vergeben, als dem eigenen Bruder. Das heißt nicht, dass, wenn wir vergeben, die Beziehungen dann immer wieder so nah sind wie vorher, aber es heißt, dass ich dem, der mir wehgetan hat, es nicht nachtrage, dass ich in jedem Augenblick bereit bin, Liebe zu üben mit diesem Bruder oder mit dieser Schwester. Gott gibt uns niemals Gebote, ohne uns auch die Voraussetzung zu schenken, damit wir diese Gebote erfüllen können. Und das ist das versteckte Evangelium in diesem Doppelgebot der Liebe. Dass wir erst einmal überreich von Gott beschenkt werden mit dieser hier geforderten Barmherzigkeit, Liebe und Vergebung. Jede und jeder von uns erhält all das, was er braucht, um dieses Doppelgebot der Liebe erfüllen zu können. Und wir bekommen alles umsonst von Gott. Wir müssen nichts dafür tun oder leisten, einfach nur die Hände und Herzen öffnen und empfangen. Im Glauben und im Vertrauen auf sein Wort. Das fällt uns schwer, aber wir dürfen uns immer wieder darin üben, uns wie Kinder beschenken zu lassen, ohne schlechtes Gewissen. Kinder haben überhaupt gar kein schlechtes Gewissen, beschenkt zu werden. Sie fordern sogar die Geschenke ein. Und genau so dürfen wir uns Gott gegenüber verhalten. Jesus hat gesagt, wenn ihr das Himmelreich nicht empfangt wie ein Kind, dann werdet ihr nicht hineinkommen. Lasst euch von Gott beschenken jeden Tag neu. Öffnet eure Herzen und Hände und nehmt alles in Empfang, was ihr braucht, um lieben zu können. Selig ist, wer Gott vertraut wie ein Kind, wer zu Gott sagen kann, Papa, ich glaube, dass du es gut mit mir meinst. Jesus, mein Bruder, Heiliger Geist, mein Freund und Beistand. Das ist der Himmel, wo wir nicht mehr aus einem Mangel heraus leben und arbeiten und uns anstrengen und unter Druck und Angst leben, sondern wo wir aus der Fülle heraus geben, wo Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Nächstenliebe ist also immer Gottes Liebe. Es kann keine eigene Liebe sein. Es ist immer Gottes Liebe und die heißt auch immer Versöhnung. Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit mir selbst und Versöhnung mit meinem Nächsten. Weil Gott mir vergibt, kann auch ich mir selbst und meinem Nächsten vergeben. Und dann wird unsere verkehrte Welt, also diese verkehrte Reihenfolge des Doppelgebotes, wieder richtig. Dann heißt es, liebe Gott. Und dann haben wir auch die Begründung dafür, warum uns das gelingen kann, Gott zu lieben. Denn er hat uns zuerst geliebt. Das steht im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19. Und er hat seinen Sohn für uns hingegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Darum können wir Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn für uns dahin gegeben hat. Und wir können uns selbst lieben, liebe dich selbst, weil wir erkannt haben, dass wir von Gott wunderbar geschaffen sind. Psalm 139, Vers 14. Und weil Jesu Blut uns von aller Last, von aller Schuld, von aller Sünde befreit. Das ist der Grund dafür, dass wir uns lieben und annehmen können, weil Jesus den Weg freigemacht hat, weil er uns liebt und annimmt, wie wir sind. Und dann fällt es uns auch leicht, die anderen zu lieben, denn wir sehen sie jetzt im Lichte Gottes. Sie sind genauso von Gott geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, jeden Einzelnen, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und die anderen, die Welt, ist versöhnt worden, durch Jesu Blut, mit Gott, dem Vater. Das mag der eine oder andere noch nicht wissen, aber wir wissen es und wir dürfen in dieser Einstellung, in dieser Haltung auf den anderen, auf den Nächsten zugehen. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht, mit der das Doppelgebot der Liebe nicht nur das Alte Testament zusammenfasst, sondern auch das Neue. Und an diesem Maßstab, dass Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat durch seinen Sohn Jesus Christus, an diesem Maßstab dürfen und können wir alles messen, was wir in der Bibel lesen und woraufhin wir unser Handeln ausrichten. Und dann ist das auch mehr Freude als Last. Dann ist es Versöhnung mit der Welt und keine Flucht mehr aus ihr. Dann ist es ein Leben aus der Fülle und nicht mehr aus dem Mangel heraus. Und das jeden Tag aufs Neue. Immer ein frischer Kaugummi. Wir müssen nicht so lange kauen, bis es keinen Spaß mehr macht. Wir müssen nicht über unsere Kraft hinausgehen. Amen.